ARD.
Ich gehe immer ein-, zweimal im Jahr mit Freundinnen auf die Frau Hedi. Das ist ein Partyschiff, also eine kleine Barkasse, die startet von den Landungsbrücken. Und man fährt dann von den Landungsbrücken aus überall im Hafen in der Speicherstadt vorbei.
Bis
Övelgönne. Und man sieht wirklich die ganze Stadt vom Wasser. Und jedes Mal, wenn ich auf diesem Schiff bin, denke ich, oh mein Gott, hier darf ich leben. Das ist Hamburg. Es ist so wunderschön. Also das ist wirklich immer so ein Moment, wo ich total verzaubert wieder von Hamburg bin.
Viel Hamburg. Der Talk-Podcast von NDR 90,3.
Hier ist der Podcast mit dem Hamburg-Gefühl mit Daniel Kaiser in der ARD-Audiothek. Hier erzählen interessante Menschen, wie sie in dieser Stadt leben und was sie schon alles mit dieser Stadt erlebt haben. Heute mit Hamburgs wohl erfolgreichster Autorin. Sie schreibt Bücher, die einfach glücklich machen. Und gleich ihr erstes Buch, das war ein richtiger Hit. Sterne sieht man nur im Dunkeln. Und seitdem ein Bestseller nach dem nächsten. Die Schreibmaschine aus der Jahresstadt ist da. Maike Werkmeister. Moin Maike, hallo.
Hallo Daniel, ich freue mich, dass ich hier sein darf.
Mensch, erstes Buch, plötzlich der Anruf vom Verlag, wir nehmen es. Weißt du noch, wie das war?
Ja, das werde ich nie vergessen. Das war wirklich ein total Wahnsinnsmoment. Also als man einfach weiß, so okay, jetzt klappt das, wovon du Jahre geträumt hast? Ein Buch von dir wird bei einem großen Publikumsverlag erscheinen. Da ist jemand, der glaubt an das, was du schreibst. Also ich hatte eben schon Jahre vorher auch versucht, Bücher zu schreiben und hatte keine Verlage gefunden, die das veröffentlichen wollten. Und mit diesem Buch plötzlich war jetzt das Interesse mehrerer großer Verlage da. Und der Zuschlag ging dann an Goldman. Und das passierte alles innerhalb wirklich weniger Stunden, dass die Anrufe meiner Agentin kamen. Okay, wir haben jetzt ein Gebot von dem Verlag, wir haben ein Angebot von dem Verlag und du musst dich jetzt entscheiden. Also das war wirklich, glaube ich, es war mit der aufregendste Tag meines Lebens.
Das ist ja wie bei Sotheby's, wenn so ein Rembrandt unterm Hammer ist irgendwie, oder?
So ein bisschen so hat sich's angefühlt. Es war wirklich, also ich habe, glaube ich, nächtelang nicht geschlafen. Es war so aufregend.
Aber auch ja ein lebensverändernd.
Wirklich lebensverändernd, ja.
Du führst da seitdem ein anderes Leben auch, oder?
Das ist so, ja. Also ich bin eigentlich gelernte Journalistin und habe das auch sehr gerne gemacht und habe vorher immer ich war freie Journalistin vorher und habe in den Zeiten, wo jetzt nicht ein ganz akuter Auftrag war, habe ich dann immer an Romanideen geschrieben. Immer gedacht, ach, gerade nichts zu tun, dann schreibst du mal weiter. Und wie gesagt, habe die aber nicht verkauft. Also die anderen Ideen waren offenbar nicht der richtige, die richtige Idee zur richtigen Zeit, sind nicht auf den richtigen Schreibtischen gelandet, was auch immer. Es gehört sehr, sehr viel Glück dazu, auch einen Verlag für ein Romanprojekt zu finden. Und jetzt plötzlich war der Moment gekommen, es war nicht nur so, ich hatte einen Verlag gefunden, sondern die wollten das auch noch ganz groß aufziehen. Weil man muss ehrlicherweise sagen, du kennst dich ja sehr gut aus in der Buchbranche, du weißt das, Bestseller passieren nicht so durch Zufall, sondern Verlage machen ganz, ganz viel dafür. Das heißt, für die meisten Bestseller machen Verlage vorab schon sehr, sehr viel Marketing. Ein super Vertrieb, so Bücher müssen überall liegen. Das passiert nicht durch Zufall.
Also ein Buch schreiben allein reicht nicht, sondern geht die Arbeit erst richtig los. Deine Bücher, die haben so schöne Titel. Am Himmel funkelt ein neuer Tag, das Glück riecht nach Sommer, über dem Meer tanzt das Licht und das aktuelle Buch über den Wolken wohnen die Träume. Also Himmel und Sommer ist schon immer wichtig, oder?
Ja, es war irgendwie dieser erste Titel, das war tatsächlich der erste, ist eine Idee meiner Lektorin damals gewesen und ich finde den super, super schön. Und irgendwie war damit so eine Grundidee für Titel entstanden. Mhm. Und da musste man jetzt irgendwie immer was Neues finden, was ähnlich ist. Und und das ist irgendwie so mein Markenzeichen auch ein bisschen geworden.
Ja, stimmt. Also man weiß sofort auch im Titel, das ist Maike Werkmeister.
Genau.
Und das ist ein Versprechen, der Titel, für eine besondere Form von auch Unterhaltung und auch Literatur. Wann hast du zuletzt geschrieben?
Heute Morgen.
Oh. Ja. Das heißt, du bist ein Frühaufsteher und setzt dich morgens wann an den Schreibtisch?
Also ich bin generell eine Frühaufsteherin, aber ich habe auch ein Schulkind zu Hause. Das heißt, ich muss früh aufstehen. Und wenn der aus dem Haus ist, 7:45, dann setze ich mich direkt an den Schreibtisch und leg los. Und das ist auch meine kreativste Zeit. Also morgens kann ich am allerbesten schreiben.
Und wie bringst du dich in Stimmung? Oder ist das einfach so Kaltstart?
Das ist Kaltstart mit ein bisschen Kaffee.
Du kommst ja aus Münster gebürtig.
Ja.
Auch schön. Seit wann bist du in Hamburg?
Ich bin seit 2004 in Hamburg.
Das ist schon, also bummelig, 22, jetzt bald 22 Jahre. Wir machen mit dir mal eine 040 Aufwärmrunde.
Okay.
Entscheide dich mal Alster oder Elbe.
Für Ausflüge würde ich sagen Elbe, aber Alster ist quasi mein Zuhause, weil ich da in der Nähe wohne und das ist so mein Alltag und die liebe ich auch sehr.
Fischbrötchen oder Franzbrötchen?
Eher Franzbrötchen.
Ja? Bist du, magst du das süße Hamburgische so?
Ja, ich esse auch salzig gern, aber in dem Fall Fischbrötchen sind mir oft so zu fettig. Also dann lieber das Franz, wobei das auch fettig ist, aber, aber dann lieber süß, aber mit Fett.
Anders süß mit Fett, genau. Neuer Wall oder Einkaufszentrum Hamburger Straße?
Auf jeden Fall Neuer Wall. Ich bin nicht so ein Mall-Typ. Ich mag das lieber so draußen und mit bisschen Stadtatmo.
Neuwerk oder Stadtpark?
Stadtpark ist quasi mein zweites Zuhause. Da bin ich jeden Tag mit meinem Hund und gehe dort spazieren. Also ja, Stadtpark liebe ich sehr.
HSV oder St. Pauli?
Ich weiß, man muss sich in Hamburg entscheiden, ne?
Ja.
Aber ich kann das gar nicht.
Du bist die Schweiz.
Ja, ich finde einfach, die sollten beide erstklassig spielen. Also sie sollten auf jeden Fall beide in der ersten Bundesliga bleiben. Und ich freue mich bei beiden, wenn sie gewinnen. Und wenn sie gegeneinander spielen, dann freue ich mich vielleicht ein ganz kleines bisschen mehr für St. Pauli.
Ah, okay, alles klar. Aber im Stadion, das ist nicht so deine Hut irgendwie, deine...
Ich mache das selten, aber ab und an schon und dann sehr gerne. Aber meistens bin ich eher im Stadion für Konzerte, muss man ehrlicherweise sagen.
So in Sachen Literatur, Siegfried Lenz oder Sascha Stanišić?
Sascha Stanišić, würde ich sagen. Den mag ich sehr, sehr gerne.
Der hat auch einen tollen Stil, einen ganz lebendigen. Stil.
Und wenn man mal die Chance hat, den auf einer Lesung zu sehen, unbedingt hingehen. Der ist wirklich
Rampensau.
Ein Erlebnis.
Das ist wirklich ganz, ganz, ganz toll. Du lebst ja in der Jachestadt.
Ja.
In Barmbek, ja. Im Rotklinkerparadies von Hamburg. Wie ist es da denn so?
Ich liebe es da. Also einmal finde ich die Lage sehr, sehr schön. Es ist ja zwischen Goldbeck-Kanal und Osterbeek-Kanal. Also man hat ganz viel Wasser in der Nähe. Der Stadtpark ist ganz in der Nähe. Winterhude ist direkt nebenan. Also man kann zum Mühlenkamp einkaufen gehen und so. Und ich finde, es ist so eine sehr familiäre Atmosphäre, weil gerade in diesen Rotklinkerbauten in der Jahresstadt leben Familien oft in mehreren, also entweder seit mehreren Generationen oder auch noch in mehreren Generationen. Und man kennt sich irgendwie so. Man trifft Leute auf der Straße. Vorhin bin ich noch, bevor ich hierher kam, mit unserem Hund spazieren gegangen und habe einen Erzieher meines Sohnes getroffen, der fragte, wie geht's denn dem mittlerweile Großen? Und mein Sohn ist jetzt 13, also der hatte den als Erzieher, da war er 3. Und man trifft sich immer noch und quatscht dann so ein bisschen. Und ja, man kennt sich irgendwie so.
Barmbek ist ja ein altes Arbeiterviertel. Spürt man das auch noch so? Hat man noch so diese Barmbek-Vibes so ein bisschen?
Ja, ich finde schon. Die Barmbeker Straße selber, die geht ja quasi so, das ist ja die Grenze, die unsichtbare, so zwischen Winterhude und der Jahresstadt. Das ist schon sehr unterschiedlich, auf welcher Straßenseite man sich bewegt. So. Und auf der Seite der Jahresstadt ist es schon irgendwie ein bisschen ursprünglicher. Und ich sag mal so, die Geschäfte, die dort sind, das ist alles noch so ein bisschen ursprünglicher. Und natürlich, wenn man dann Richtung Mühlenkamp kommt in Winterhude, ist es einfach ein bisschen schicker so, ne? Und auch die Leute sind, glaube ich, ein bisschen lockerer auf der anderen Seite, auf der, wo ich wohne.
Du kommst ja, wie gesagt, aus Münster und das ist ja auch nicht schlecht. Was hat dich denn nach Hamburg verschlagen?
Also zunächst mal ein Praktikum. Also ich habe direkt nach der Schule ein Praktikum gemacht bei der Brigitte. Ich wusste da schon, ich möchte Journalistin werden. Und Brigitte war so, dass das lag bei meiner Mutter alle 2 Wochen, das erschien ja alle 2 Wochen oder erscheint es, glaube ich, immer noch, lag das bei ihr auf dem Couchtisch und ich habe das immer geblättert und das war immer so eine Institution für mich. Da wollte ich unbedingt immer mal hin und habe das dann direkt nach der Schule geschafft, da 4 Wochen Praktikum machen zu dürfen. Und werde nie vergessen, was für einen Eindruck diese Stadt auf mich gemacht hat. Also 4 Wochen in Hamburg in diesem Verlagsgebäude, wo ja früher Gruner und Jahr noch saß, am Hafen mit Büros, mit Blick auf den Hafen so, ne? Also das war wirklich ja eine Wahnsinnskulisse damals schon und das hat mich total beeindruckt. Und Münster ist sehr, sehr schön, aber im Vergleich halt einfach auch ein bisschen provinziell. So hat sich das für mich angefühlt. Und dann kam ich in diese weltoffene, große Stadt und hatte das Gefühl, hier ist irgendwie alles möglich. Sowohl einmal als Journalistin als Angehende, weil natürlich hier was natürlich sind die ganzen Verlage, die Sender. Hier war viel mehr los. In Münster gab es zwei Tageszeitungen und ich wollte einfach gerne weg, was anderes erleben. Und dann war das eben auch so ein bisschen das Phänomen, ich weiß nicht, wie das bei dir war, aber ich finde, in der Schule war man ja so eine Person. Also man hatte irgendwie so ein Image, man war die vielleicht ein bisschen zurückhaltende, schüchterne, die immer Liebeskummer hatte, keine Ahnung, so in die Richtung. Ja. Und dann bist du plötzlich in Hamburg und hast das Gefühl, hier könnte ich eine andere sein.
Ja.
Und da habe ich immer gedacht, hier möchte ich mal leben.
Darum geht es ja auch ein bisschen in deinem neuen Buch, denn die 17-jährige Protagonistin Lauren, die macht ja so eine Au-pair-Geschichte, kommen wir gleich auch noch dazu, in Kalifornien und spürt auch so einen Moment, finde ich. Ich könnte auch anders hier sein und anders leben und alles Norderney hinter mir lassen sozusagen.
Genau.
Darüber reden wir auch gleich nochmal. Wie alt warst du, als du nach Hamburg kamst?
Also ich war 19, als ich das Praktikum gemacht habe. Dann bin ich erstmal zum Studieren nach Bremen gegangen für 4 Jahre und bin dann eben 2004 dann mit, dann war ich 24, bin ich zurückgekommen nach Hamburg und dann habe ich ein Volontariat hier gemacht, also eine Ausbildung zur Redakteurin. Und dann bin ich im Grunde geblieben seitdem, aber ich habe noch mal knapp 2 Jahre München eingeschoben quasi.
Mhm. Darüber sprechen wir auch noch gleich, weil da eine ganz spannende Phase deines journalistischen Lebens, glaube ich, auch stattgefunden hat. Sag mal, und du mit 19 Jahren, 19 Lenzen, hast du denn in Hamburg auch alles da mitgenommen, was für junge Menschen bereitsteht? Schanze, große Freiheit, Hamburger Berg, Party?
Auf jeden Fall, ja. Das habe ich alles ausprobiert. Also ich erinnere mich auch noch, dass ich einmal so wild gefeiert hatte, dass irgendwann mein Telefon morgens klingelte, weil ich verschlafen hatte und nicht rechtzeitig in der Redaktion, war sehr unangenehm im Nachhinein. Aber so war das halt. Ja, das habe ich unbedingt alles mitgenommen. Und ich hatte auch ich lebte in einer WG voller Schauspieler. Also die anderen waren alle SchauspielerInnen, die in der WG lebten, in Altona. Also
kennt
total
man da jemanden?
Das war, niemand, okay, der so ganz berühmt wurde. Ich gucke immer mal, ich google mal, aber die waren alles SchauspielschülerInnen noch. Also die waren noch in der Ausbildung. Das war total verranzt, diese WG, aber es war natürlich, für mich fühlte sich das an wie die große weite Welt.
Verranzt, also hat dann, also wenn du sagst, auch Schauspieler und Schauspieler waren auch Männer und Frauen, das heißt irgendwie, wie war denn so, wenn du sagst WG, Hygiene, verranzt, also...
Ja, also ich glaube, es war ein anderes Mädchen, sag ich mal, wir waren da noch sehr jung, die anderen waren alle männlich und es war nicht so sauber. Also ich habe wirklich, ja, also es war, man musste so ein bisschen, drüber hinwegsehen, dass das...
Und deine Eltern in Sorge, oh Gott, Kind, wie lebst du hier?
Die haben mich nicht zum Glück besucht in dieser Zeit, die haben das nicht gesehen.
Und dann hast du schon gesagt, gehst du nach München. Und nicht irgendwie nach München, sondern dann bist du bei der Bravo.
Ja, das war meine erste Redakteursstelle, also ne, nach dem Volontariat. Ich sag dir ganz ehrlich, Daniel, ich wäre gerne in Hamburg geblieben. Ich war ab sehr getrauert. Ich wäre gerne in Hamburg geblieben und ich wäre...
Aber Bravo!
Das war aber nicht mein Traum. Ich sage es jetzt ganz ehrlich. Es war nicht. Also es war eine Redakteurstelle, die musste man nehmen damals. Es gab keine. Ne? Ja, es wurde mir eine angeboten, also bin ich dahin. Aber ich wollte sehr gerne in Hamburg bleiben. Und es war auch so, dass ich das Gefühl hatte, so eigentlich passt das nicht so 100% zu mir. Es ist schon eine sehr wilde, bunte Welt. Und ich war sehr schüchtern, sehr zurückhaltend. Und dachte so,
du warst
ja,
schüchtern,
ganz schüchtern und zurückhaltend mit Mitte 20, Daniel. Und dann musst du mit diesen großen Stars sprechen und wirst da immer gehst auf irgendwelche Veranstaltungen, Echo und Bravo Supershow und so und musst dann da irgendwie performen. Also man muss ja auch als Promi-Reporter,
ja,
man muss so ein gewisses Auftreten haben.
Ja.
Das hatte ich definitiv nicht. Mhm. Und es war super aufregend, aber ich sag dir ehrlich, es war nicht mein Traumjob.
Hast du denn Bravo gelesen als Teenager?
Natürlich.
Ja.
Du nicht?
Doch.
Ja, natürlich.
Aber nicht so intensiv, aber schon. Also das ist ja auch so ein Lebensgefühl, Bravo.
Ja.
Und dann bist du doch Teil plötzlich dieses Lebensgefühls, oder nicht?
Doch, das war natürlich auch aufregend. Also ich will das gar nicht schlecht reden. Das war total aufregend. Und
Starship, ja, live sozusagen.
Ja, das war total aufregend. Aber es war mir manchmal ein bisschen zu aufregend, weißt du?
Zum Beispiel?
Wir haben sehr lange gearbeitet dort immer. Also es war wirklich so, ich habe manchmal um Mitternacht noch irgendwelche Artikel abschicken müssen. Und dann, dann dieses viele, viele Reisen morgens. Immer der erste Flug irgendwo hin, abends der letzte zurück. Also man hatte kein Privatleben. Manchmal sind ja auch so berühmte Leute nicht so nett, ne? Du willst jetzt Namen, die kriegst du aber nicht.
Also ich habe noch nicht mal die Chance zu fragen. Vielleicht eine Andeutung.
Eine Andeutung.
Ist schon so viel, ist doch jetzt schon etliche Jahre.
Ja, okay,
her.
Ich verrate es jetzt. Also bei meinem ersten Interview mit Rihanna,
ja,
war die, glaube ich, sie war 15. Also man muss es zu ihrer Verteidigung sagen, die hatte überhaupt keinen Bock. Also die hat wirklich gar nicht mitgemacht. Die hat es mir so schwer gemacht. Ich habe sie dann noch mehrfach getroffen und da war sie dann professioneller, sie wurde älter, sie hatte sich an diesen Medienzirkus gewöhnt. Sie war eigentlich dann sehr nett. Aber beim ersten Mal habe ich gedacht, was ist das denn für eine blöde Kuh? Die hat mir wirklich überhaupt nichts erzählen wollen. Und so hast du das halt manchmal. Dann ist da so ein angehender neuer Superstar und du sollst die interviewen und irgendwas Tolles aus der rauskitzeln und die spricht quasi gar nicht mit dir. Die hat einfach keinen Bock. Und das war echt ein harter Job.
Aber du hast ja den Traum gelebt, den Traum vieler. Du warst auch mit Tokyo Hotel, damals schon, große Nummer, dann vergessen, jetzt wieder da. Aber Tokyo auf Tour und so.
Ja, das stimmt. Ja. Und bei den World Music Awards in London und so Backstage und so. Ja, das ist total, also Wahnsinn. Und für so einen jungen Menschen, es war auch ganz, ganz toll, klar. Aber ich möchte nicht mehr zurück, Daniel. Es war wirklich, also man hatte ständig so Adrenalinpegel, so es war nicht gesund. Echt.
Und wie nah bist du denn den Stars gekommen? Also mir ist gesagt worden, ich soll mal fragen.
Wissen.
Ja, genau, mir ist gesagt worden, ich soll einmal fragen, welchen Promi du schon mal nackt gesehen hast.
Oh Gott, habe ich überhaupt schon mal jemanden nackt gesehen? Ja, ich habe schon mal jemanden nackt gesehen, aber das war nicht während meiner Bravo-Zeit.
Ah, okay.
Das hatte nichts mit Bravo zu tun.
Okay.
Ich war mal ich würde sagen, ich war so 16 oder so, mit meinen Eltern in einer Therme, die neben der Diskothek in Münster lag, wo abends ein Konzert der Fantastischen Vier war.
Aha.
Und ich bin mit meinen Eltern in die Sauna gegangen, das machte man damals so, und bin da im Bademantel rumgelaufen und dann kamen plötzlich Michi und Smodo nackt aus der Sauna.
Ach so, okay.
Ja, und dann bin ich auch hin, hab mein Autogramm geholt.
Wirklich, von den Nacken?
Das war da so eine Bar an der Sauna, die hatten Edding. Aber ich glaube, da haben sie auch so einen Bierdeckel, haben sie dann. Aber ich glaube, die hatten dann schon wieder einen Bademantel an. Ja, sonst hätte ich das nicht gemacht.
Also interessante Begegnungen auch in deinem Leben, aber auch in der Bravo-Zeit. Gab es denn so schöne Begegnungen, wo man sagt, ach, die sind jetzt weltberühmt und die sind trotzdem wahnsinnig nett?
Also Tokyo Hotel habe ich von Anfang an sehr geliebt, muss ich sagen. Und wenn ich jetzt so sehe, was aus denen geworden ist und wie die jetzt auch irgendwie so geliebt werden und nochmal so eine zweite Karriere jetzt haben, so als Erwachsene, das freut mich total, weil die waren immer schon super nett und authentisch und einfach so besondere Menschen. Also die habe ich immer schon total gemocht. Wer auch total nett war, war Pink. Die habe ich einmal interviewen dürfen. Also wahnsinnig freundlich, wahnsinnig nahbar. Und ganz wichtig war nach diesen Gesprächen immer, dass man ein Foto mitbrachte. Also du musstest dieses Beweisfoto, dieses Interviewfoto haben, du mit dem Star.
Ja.
Und irgendwas war mit der Kamera nicht in Ordnung.
Bei
Pink. Und dann bin ich raus und oh Gott, dreh den Tränen nah. Und dann durfte ich nochmal das Foto machen. Sowas ist nicht selbstverständlich. Die hatte so einen engen Schedule, was sie da an Gesprächen machen musste. Und trotzdem hat die dann nochmal, komm, wir machen nochmal ein Foto und so. Total nett und freundlich. Also es gab echt auch richtig schöne Begegnungen.
Oh, wie schön. Ja, ja, dieses Beweisfoto, das ist ja auch dann tatsächlich nicht ganz unwichtig. Denn es gab ja in der Branche immer wieder auch Leute, die sich Interviews ausgedacht haben.
Ja, ja.
Eine krasse Geschichte.
Ja, Wahnsinn, oder?
Ja. Also insofern ist dieses Beweisfoto schon ganz wichtig. Hast du das auch für dich privat noch gemacht? Hast du noch die Fotos irgendwo?
Ich habe die noch, ja. Ich habe noch einen so einen Ordner, wo die alle drin sind.
Also so ein Bravo-Erinnerungsordner.
Ja, aber ich sag dir, diese Fotos, die sind furchtbar. Weil du musst dir vorstellen, ganz oft sind das ja Studioaufnahmen.
Ja.
Das heißt, die Leute waren Stunden in der Maske, ja. Und dann stellst du dich daneben, bist super früh mit dem ersten Flieger irgendwo hingeflogen, hast einen echt beschissenen Stil mit Mitte 20, bist quasi ungeschminkt, stellst dich neben diese total gestylten, du siehst immer kacke aus. Du kannst nur verlieren.
Aber trotzdem, das ist ja für deine Street-Cred. Irgendwann, dein Sohn ist jetzt
13.
Das heißt, die Pubertät kommt.
Ja.
Und Eltern werden uncool, aber da hast du ja für deine Street-Cred, kannst du mal kurz sagen, hier, junger Mann, schau mal, wen ich alle schon getroffen habe, oder?
Ja, das findet er tatsächlich, ist eine der wenigen Dinge, die der an mir noch cool findet.
Achso, bist du jetzt gerade in der Phase?
Es geht langsam los, dass ich nicht mehr so cool für ihn bin, ja.
Und schmerzhaft. Steuerst du gegen oder sagst du, es gibt bei Modern Family, habe ich mal gesehen, es ist wie ein Satellit, der hinter dem Mond verschwindet und man hat keinen Kontakt mehr und irgendwann kommt er aber zurück.
Ja.
Also es gibt so eine Phase. Wie baust du da jetzt vor oder lässt du es einfach geschehen?
Ich lasse es einfach geschehen, weil ich fürchte, man kann nicht gegensteuern. Also ich versuche einfach die Momente, die es noch gibt. Es gibt durchaus noch Momente der Nähe und auch Momente, wo dann so, ne, das, wo ich denke, oh Gott, jetzt ist es kurz wie früher. Die versuche ich einfach total zu genießen und irgendwie so in mich aufzusaugen. Und wenn er dann eben hinterm Mond verschwunden ist, wie nanntest du es, dann ist es, dann denke ich immer, es ist normal. Du hast alles richtig gemacht. Er muss sich von dir abgrenzen. Aber es ist natürlich teilweise schwierig.
In dem Buch, in dem aktuellen Buch, kommt auch in dieser amerikanischen Gastfamilie auch ein pubertärer Junge vor, Tom.
Ja.
Also du hast das ihm vielleicht auch aus eigener Erfahrung einige Dinge eingeschrieben?
Witzigerweise, könnte man meinen, aber als ich das Buch schrieb, war das bei uns zu Hause noch nicht so. Nee, jetzt im Nachhinein denke ich ja. Aber ich habe tatsächlich teilweise Erfahrungen von Freundinnen, deren Kinder schon ein bisschen älter sind, irgendwie einfließen lassen. Aber mein Sohn war damals noch nicht in der Phase.
Viele Journalistinnen und Journalisten schreiben, oft auch Krimis und so, wollen ein Buch schreiben. Weißt du warum? Warum war das bei dieser? Warum wolltest du schreiben?
Ich glaube, viele Journalistinnen sind im Herzen einfach Geschichtenerzähler. Also bei mir ist es so, ich wollte immer schon gern Geschichten erzählen. Das war das, was mich daran interessiert hat, so am Journalismus. Und ehrlicherweise war das für mich auch Plan B. Ich hätte eigentlich immer gern schon Bücher geschrieben. So. Also ich habe immer schon als junges Mädchen auch davon geträumt, Bücher zu schreiben, aber hätte nie gewusst, wie mache ich das denn eigentlich? Und Journalismus war was, da gab es einen Weg, es gab ein Studium, es gab Praktika, man wusste, wie man dorthin kommt. So. Und ich glaube, die allermeisten Journalisten und Journalistinnen haben irgendwie so in sich den Wunsch, Geschichten zu erzählen und eines Tages leben sie das dann aus und bei mir war es dann auch so.
Und hast du denn das auch nochmal zusätzlich gelernt, also wie du Journalismus als Handwerk gelernt hast? Ist Schriftsteller, Schriftstellerin sein ein Handwerk?
Auch, würde ich sagen. Also ich habe viel Fachliteratur gelesen, ich habe auch ein Schreibseminar mal besucht.
Da lernt man zum Beispiel was? Der richtige Einstieg? Kurze
was man,
Sätze.
Im Grunde lernt man, ja, man lernt dort eher so das große Ganze. Also man sitzt in einer Gruppe zusammen, also so war das in dem Seminar, in dem ich war. Mhm. Alle haben eine Textprobe dabei und man diskutiert in der Gruppe und mit einer Lektorin und einem Agenten darüber, was jetzt an dem Text gut und was schlecht ist. Und man bekommt so einen Blick von außen auf das, was man schreibt. Das ist so ein, für mich war es eine erste Mutprobe, weil ich hatte sonst nur so für mich geschrieben, es niemandem gezeigt und dann damit so rauszugehen und das beurteilen zu lassen. Es ist ja was, woran man sich gewöhnen muss. Das ist Teil des Jobs. Mhm. Es ist aber auch beängstigend. Und das fand ich hilfreich und dann auch von so Profis zu hören, okay, das ist das, was die Branche vielleicht sucht und das vielleicht eher nicht. Also es geht weniger um so ein Klein-Klein als mehr um, ist das ein Text, den wir vermarkten könnten? So war das in dem Seminar, in dem, das ich besucht habe.
Du bist ja eine der wenigen, muss man sagen, gab es ja neulich eine Studie, die davon leben können, vom Schreiben, oder?
Ja.
Und für dich ging es ja schon vom Anfang an gut los. Das heißt, es ist aber trotzdem eine Lebensentscheidung, die man fällen muss, oder?
Total.
Fällt dir die schwer?
Ja, schon. Also es war ja, ich habe ja vorhin schon erzählt, dass so ein Bestseller eben nicht zufällig passiert und es ist mir dann gelungen, also dem Verlag gelungen mit viel Marketing und ja offenbar auch dem richtigen Produkt zu dem Zeitpunkt so. Denn das Buch kam dann eben auch inhaltlich sehr gut an, einen Bestseller zu landen und ich schrieb schon das zweite Buch und war ja eigentlich freie Journalistin und merkte sehr schnell so, okay, mit Lesungen, mit am zweiten Buch weiterschreiben, mit einem Veröffentlichungsrhythmus von einem Buch im Jahr, so das war dann eben in den Jahren so, schaffe ich das einfach nicht beides nebeneinander. Und es ist mir trotzdem schwer gefallen, weil ich hatte mir natürlich einen Kundenstamm aufgebaut. Also das ist ja so, das dauert ja, bis du als freie Journalistin dir dann auch das aufgebaut hast, so dass du weißt, okay, ich kann davon leben. Und jetzt zu sagen, ich nehme diese Aufträge nicht mehr an, ja, weil ich alles auf eine Karte setze, ist mir sehr schwer gefallen. Und gleichzeitig war es aber auch sehr befreiend zu sagen, das wolltest du jetzt so lange. Das ist so dein Traum gewesen jetzt. Und jetzt musst du auch die Energie, die du hast, da reinstecken, weil das ist ja das, was du willst. Und zum Glück hat sich das ausgezahlt.
Und es war auch immer so, wie du es dir erträumt und erhofft hattest?
Ja, schon. Also in Teilen ja. Also es ist, ich würde sagen, es hat beides. Es ist wunderschön, es ist ein ganz, ganz toller Job und ich möchte ihn nie mehr tauschen. Aber es hat auch vielleicht Härten, die ich manchmal nicht so habe kommen sehen. Also zum Beispiel, dass man halt viele, viele Tage des Jahres mit sich alleine in einem Büro sitzt und auf seinen eigenen Ideen rumdenkt und das manchmal schon ein bisschen einsam auch macht. Also man ist einfach viel mit sich und der Idee, im Gegensatz zu als Journalistin bist du ja ständig unterwegs unter Menschen, du
triffst
hast Termine,
Menschen,
genau, du bist ja viel, viel mehr so im Außen und das ist jetzt einfach, findet sehr, sehr viel mehr im Innen statt, so als Autorin, als Buchautorin. Und dann ist es eben auch so, dass so dieser Druck, der dahinter steht, den konnte ich vorher nicht so absehen. Als ich nur so für mich geschrieben habe und noch nicht wusste, was aus den Sachen wird, da war das nur Freude. Und jetzt gibt es einen Zeitdruck, es gibt einen Erfolgsdruck, es gibt Menschen, die darauf warten vom Verlag, es gibt Leserinnen, die das beurteilen. Und diesen Druck, das ist manchmal schon nicht zu unterschätzen.
Aber Goldmann, der Verlag, also die rufen ja schon mal an, wann kommt denn das nächste?
Also eigentlich hatte das so einen festen Rhythmus bisher. Ja. So. Also im Januar ist die Druckfahne rausgegangen und 2 Wochen später hatten die eine Idee von mir auf dem Tisch und wir haben uns mithilfe der Literaturagentur, wo ich unter Vertrag stehe, auf einen neuen Vertrag geeinigt. Das war so ein ganz klarer Rhythmus. Das war eigentlich auch, ich meine, es ist ein großes Privileg, ne, dass man weiß, ich biete eine neue Idee und der Verlag möchte das nächstes Jahr wieder veröffentlichen. Das ist ja nicht selbstverständlich. Und das ist natürlich, passiert natürlich, weil die Bücher so erfolgreich waren und weil sie eben alle Bestseller waren. Und deswegen hat es diesen Rhythmus gehabt. Und im Grunde war das so automatisch.
Und jetzt?
Und jetzt. Und in diesem Jahr habe ich dann rechtzeitig gesagt, es wird keine Idee kommen im Februar. Weil ich jetzt nach 8 Büchern, mit denen ich das so gemacht habe, gemerkt habe, ich brauche mal ein bisschen mehr Zeit.
Ja.
Und ich brauche mal ein bisschen ein bisschen mehr Leben. Man muss ja auch mal ein bisschen leben.
Ein Sabbatical, ein bisschen.
Es ist kein, also ich habe schon weitergeschrieben, ich habe auch gearbeitet. Ich hatte sehr, sehr viele Lesungen in diesem Jahr. Ich habe schon gearbeitet, aber ich sag mal, mit weniger Zeitdruck habe ich gearbeitet, weil ich einfach das Gefühl hatte, um von der Qualität weiterhin so abliefern zu können, muss ich mal einmal so ein klein bisschen durchschnaufen und mal wieder so, für mich sammeln und ein bisschen mehr Zeit mir nehmen.
Das aktuelle Buch Über den Wolken wohnen die Träume, das spielt nicht, wo es sonst häufig deine Bücher spielen, auf Norderney. Warum eigentlich nur Norderney?
Es ist so die Insel meiner Kindheit. Also ja. Ich war da schon mit meiner Familie früher als Kind und habe dort Urlaub gemacht. Und heute bin ich dort jeden Sommer mit meiner Familie. Und irgendwie, wenn man so einen Ort so gut kennt, das liegt irgendwie nahe, den irgendwann und den so liebt. Ich liebe den sehr, den als Schauplatz zu verwenden.
Und liegen da auch deine Bücher denn aus, prominent? Die Inselschriftstellerin sozusagen?
Total. Also dort bin ich wirklich, also dort passiert es mir auch, das ist so der einzige Ort, das passiert mir in Hamburg eigentlich nicht, aber dort werde ich auch auf der Straße angesprochen.
Ach, witzig, ja. Also von Einheimischen und so?
Eher von Touristinnen.
Ach, von Touristinnen. Ja. Die lesen deine Bücher und wollen auch dieses Norderney-Feeling dann haben, oder wie?
Genau, die lesen dort, also die haben oft, sprechen mich dort Leute an, ich habe natürlich auch Lesungen dann dort, aber entweder bei Lesungen oder so sprechen sie mich an und sagen, ich habe dich entdeckt, weil ich hier in der Inselbuchhandlung dein Buch, das erste Buch von dir gekauft habe und seitdem lese ich jedes Jahr im Sommer das neue Buch von dir auf Norderney.
Oh.
Und dann, manchmal sehe ich auch dann Strandkorb neben mir oder auf dem Handtuch neben mir, liest dann einer ein
und
Buch.
Und sagst
von
du dann?
Ich nie, aber manchmal geht leider mein Mann hin, oder? Ich genieße das einfach.
Och, aber wie schön.
Ja.
Das heißt, aber das ist doch ein tolles Gefühl. Man sieht da, man sitzt da nicht eben, wie du sagst, einsam, sondern man ist dann Teil des Lebens anderer Menschen.
Ja, das ist natürlich ein totales Geschenk. Ne? Es ist wunderschön. Ja.
In deinem neuen Buch bist du nicht auf Norderney, sondern da fliegt die 17-jährige Marlen weg von Norderney. Die macht so eine Au-pair-Geschichte bei der Freundin ihrer Mutter in Kalifornien. Und sie kommt da in so eine Surferfamilie. Und die Mutter Heather in Amerika, in den USA, die hat man das Gefühl, ist kurz vorm Burnout. Die hat das Gefühl, alles zusammenhalten zu müssen, die ganze Familie. So ein bockloser Teenager-Sohn, Tom, der quasi nie sein Zimmer verlässt. Eine sehr pflegeleichte Tochter, scheinbar pflegeleicht, und eine der fürsorgebedürftige andere, zweite Tochter. Und in Heathers Ehe ist auch nicht alles super duper. Und dann kommt eben Marlen mit ihren Themen aus Deutschland, mit ihrer Familiengeschichte, ihrem erwachenden Love Life. Also einerseits hat sie so Flirts mit so einem Surfertypen und andererseits ist auch dieser Depri-Tom faszinierend, so ein bisschen, ja. Und die Kapitel sind eben abwechselnd aus Heathers und aus Marlens Sicht erzählt. Woher kennst du Kalifornien? Also kennst du es aus deiner Fantasie oder warst du auch mal da surfen?
Also ich war das erste Mal tatsächlich mit 14 dort, weil meine Eltern mit uns damals so diese klassische Westküstentour gemacht haben, die ja manche Familien machten. Also einfach einmal Highway Number One hoch und runter und quasi Nationalparks und so. Da war ich das erste Mal dort und es hat mich sehr beeindruckt. Mhm. Also eben auch als Teenager diese Erfahrung, dass dort alles irgendwie larger than life ist. Also man ist total beeindruckt einfach von diesem Möglichkeiten, die es dort gibt, die Farben, alles ist irgendwie größer. Dann war ich im Oktober 2023 mit meiner Familie jetzt dort und wir waren im Familienurlaub 2 Wochen in den Hamburger Herbstferien dort und da ist die Idee entstanden, dass ich dachte, ach, es wäre doch total spannend, ein Mädchen von Norderney, was diesen Mikrokosmos kennt, dieses sehr begrenzte, jeder kennt jeden auf einer Nordseeinsel, wenn man die in diese große, weite Welt schickt und mal guckt, wie es ihr hier in einer Familie ergeht. Also da ist die Idee entstanden.
Und dann auch 2 Generationen, also 2 Frauen, die ganz unterschiedlich auf die Familienherausforderungen reagieren. So. Und das ist ja auch so ein ganz besonderer Kniff dieses Buches, ne?
Ja, das hat total Spaß gemacht, weil einerseits fand ich es immer total schön, so das so nebeneinander zu schneiden. Es gibt nicht immer den gleichen Wissensstand. Das finde ich macht total Spaß, das immer so gegeneinander zu schneiden. Und dann fand ich es auch einfach spannend zu gucken. Da sind 2 Frauen, die einfach in ganz anderen Lebenssituationen sind. Also einmal dieser Teenager, die irgendwie denkt, die Welt steht ihr noch offen, alles ist möglich, mal gucken, wo es mich hinführt. Und dann jemand, der eben schon im Familienleben steht, im Berufsleben steht und die einfach weiß, bestimmte Dinge kommen doch ein bisschen anders, als man sich die vielleicht mal erhofft hat. Und das fand ich total spannend zu gucken, wie die miteinander umgehen und ja, dass deren Sichtweisen so gegeneinander zu schneiden, hat echt Spaß gemacht zu schreiben.
Ja, und wie die beiden auch sich unterschiedlich wahrnehmen. Also
ja.
Der Teenager, der irgendwie so nur 3 Worte wechselt und die Heather denkt so, was ist denn mit der los? Und die Tochter wiederum denkt, wieso, die ist doch eigentlich ganz cool.
Ja.
Also so wie Generationen sich auch gegenseitig so anschauen. Aber Surfen, das ist auch dein Turf sozusagen, das kannst du, ne?
Der erste Teil des Satzes, ja, aber kann ist ein großes Wort. Also ich, meine ganze Familie, also mein Mann, mein Sohn und ich, wir surfen alle, also wir machen Wellenreiten. Die anderen beiden machen das sehr gut und ich mache mit. Also wenn du das Buch gelesen hast, dann weißt du ja, dass Heather auch das versucht und nicht sehr erfolgreich tut. Mhm. Und die Szenen, in denen Heather surft, sind quasi autobiografisch. Also, ich mache es sehr gerne, bin sehr schlecht darin. Aber es macht mir große Freude.
Wie lange schreibst du an so einem Buch? Das sind ja doch fast 700 Seiten.
Dieses Buch ist das längste bisher und es ist auch ein Grund dafür, warum ich jetzt eine Pause brauchte, weil ich in dem Jahr, als ich das schrieb, Lesungen machte für das Buch davor, was ein Spiegel-Bestseller-Platz 1 war und ich hatte unglaublich viele Lesungen mit diesem Buch davor, schrieb parallel dieses fast 700 Seiten Buch und das ist eben ein Grund, warum ich dachte, okay, jetzt brauche ich mal eine Pause. Ja. Es ist so lang geworden, glaube ich, wegen dieser zwei Perspektiven. Ne? Das ist das erste Mal, dass ich das gemacht habe und ich musste ja beide Geschichten zu Ende erzählen. Trotzdem hatte ich nur die gleiche Zeit. Also ich beginne eben immer im Februar mit einem Buch und Mitte Oktober beginnt das Lektorat. Also von Februar bis Mitte Oktober schreibe ich diese 700 Seiten oder habe ich die geschrieben. Und das im Nachhinein frage ich mich echt, wie ich das gemacht habe.
Du bist ja aber ein wichtiger, erfolgreicher Name für einen Verlag. Und hast du denn auch bei den Titeln, bei dem Cover, bei den Flipflops, die bei jedem Kapitel oben abgedruckt sind, hast du da Mitspracherecht? Kannst du da Ideen einbringen? Also manche Autoren und Autoren sind ja froh, wenn das Ding überhaupt gedruckt wird und so. Also du hast du da noch Mitsprache?
Was die Innengestaltung angeht, auf jeden Fall. Also alle meine Bücher haben irgendwie so kleine Gimmicks. Also hinten gibt es irgendwelche Illustrationen oder Rezepte oder irgendwelche Playlists. Also das ist irgendwie so ein bisschen auch so ein Markenzeichen. Damit hatten wir im ersten Buch angefangen und das ist in all diesen Büchern. Und das überlege ich mir immer gemeinsam mit meiner Lektorin. Wir sammeln Ideen und gibt es erste Entwürfe von IllustratorInnen, die das schicken. Und da habe ich auf jeden Fall auch Mitspracherecht und da fließt ganz viel von mir selber ein. Was den Titel angeht, bis auf den allerersten, der von meiner Lektorin war, sind alle anderen Vorschläge von mir, die auch genommen wurden. Die Cover wiederum, da muss man sagen, das ist die Entscheidungshoheit, sag ich mal, der Verlage. Das kenne ich, also so, zumindest kenne ich es so, dass da die Verlage doch am Ende des Tages sagen, wir wissen, was die BuchhändlerInnen sich auf den Tisch legen. Wir wissen, was sich gut verkauft. Und natürlich, wenn ich mich jetzt total sträuben würde oder sagen würde, das gefällt mir nicht, zum Glück gefallen sie mir, dann würde man vielleicht, weiß ich nicht, würde man vielleicht diskutieren. Aber das ist wirklich was, wo die Verlage letztendlich sagen, das ist unser Ding. Da kennen wir uns aus.
Wer dir genau zuhört, der hört, dass du sehr elegant mit Sternchen genderst. aber nicht in deinen Büchern.
Ich habe tatsächlich ich habe ja einen Hamburg-Roman.
Ja.
Das Glück riecht nach Sommer. Und da ist die Hauptfigur, die gendert tatsächlich. Also die gendert beim Sprechen.
Und der Verlag sagte so.
Wir haben es ein bisschen diskutiert, ob es irgendwie stört beim Lesen oder was die Leserinnen sagen und so. Aber man hat dann sehr schnell meine Idee unterstützt und ist da mitgegangen.
Und die anderen Bücher, wagst du den Schritt oder glaubst du, das passt nicht? Oder?
Also es war dann so, dann kam das London-Buch und das war dann mit einem Buch, was in London spielt, fand ich bei Gesprächen, von denen man ausgeht, die sind übersetzt. Mhm. Fand ich es dann irgendwie albern, das zu machen, weil das war ganz klar, die sprechen eigentlich auf Englisch so. Das Buch, was jetzt erschienen ist, wieder Morlin spricht mit der Familie eigentlich Englisch, deswegen habe ich es da nicht gemacht. Aber ich würde in Zukunft es eigentlich immer so entscheiden wollen, ob es zu der Hauptfigur passt. Also ich finde, wenn die Protagonistin eine Person ist, die im Deutschen, wenn sie im Deutschen spricht, gendern würde, dann würde ich auch nach wie vor versuchen, es durchzusetzen bei meinem Verlag und sagen, das ist eine Person, die gendert und die spricht so.
Als eine Figur sozusagen, ja, genau. Als Teil, als Facette so der Persönlichkeit.
Ja, genau. Weil ich finde, es gibt einfach, also wenn ich wüsste, das ist eine Protagonistin, die spricht so, dann würde ich sie auch in ihrem Dialogen so sprechen lassen.
Das ist ja so ein heißes Eisen und so ein Kulturkampf auch aufgebauscht. Man könnte das natürlich alles viel entspannter sehen. Wie nimmst du dich sozusagen als eine der Protagonistinnen, auch mit der Sprachprotagonistinnen? Deine Bücher werden viel gelesen. Das so war, diese Auseinandersetzung, diesen Streit.
Ja, es ist wirklich ein schwieriges Thema, finde ich. Es ist ja wirklich auch so emotional aufgeladen. Aber ich bin einfach immer für Weltoffenheit. Ich bin dafür, alle einzubeziehen, jeden zu nennen. Und ich finde, wenn ich die Möglichkeit habe, irgendjemanden dahingehend positiv zu beeinflussen, dass es ja nicht schwer ist, so zu sprechen. Es ist nicht schwer, Menschen einzubeziehen. Dann würde ich mich freuen. Aber ich meine, letztendlich, ich sehe das auch nicht so dogmatisch. Wenn jemand das nicht macht, ist es okay. Ich finde, es ist so eine individuelle Entscheidung. Was mich stört, ist, dass es, wenn Leute dann so dagegen hetzen, es zu tun. Also es ist meine Entscheidung, es zu machen. Wenn jemand das nicht machen möchte, ist es für mich auch okay. Aber dann die Anfeindungen, die womöglich daraus entstehen, wenn jemand das macht, das finde ich völlig überzogen, oder? Es ist doch einfach eine Entscheidung.
Ja. Das ist eine Frage des gesellschaftlichen Diskurses. Wir müssen uns, glaube ich, schon darüber unterhalten, aber ohne Zorn und relativ entspannt.
Ja.
Wie viele Männer kommen denn auf deine Lesung?
Ich sag mal, es gibt meistens im Schnitt sind 1-2 Männer im Raum bei meinen Lesungen. Sie sind entweder die Buchhändler oder sie wurden mitgebracht. Mhm. Und was mich immer total freut, ist, dass es oft so ist, dass sie danach zu mir kommen und sagen, sie hatten trotzdem Spaß.
Ja. Ich habe auch Spaß mit deinen Büchern.
Oh,
also ich habe wirklich gerade bei diesem aktuellen Buch, habe ich wirklich mit einem Lächeln weitgehend, habe ich gemerkt, oh, du lächelst die ganze Zeit.
Och, wie schön.
Das ist ganz schön, also eine ganz schöne Stimmung. Es gibt ja mal so eine Diskussion, gerade auch, also Stichwort Gender-Sternchen, gibt es so etwas wie Frauenbücher?
Ja. Also es ist ja so, der Grund, warum keine Männer bei meinen Lesungen sind oder wenn dann nur mitgebracht, so ist ja, dass diese Bücher einfach so 100% eine weibliche Zielgruppe ansprechen sollen. Also die sind halt, wer sie jetzt nicht vor Augen hat, sie sind halt immer viel mit Rosa, viel farbig. Die Schrift ist glitzert.
Blumen, Libellen, Sonne.
Die Schrift glitzert. Es ist also eindeutig eine weibliche Zielgruppe. Und ich habe aber durchaus im Bekanntenkreis auch Männer, die meine Bücher lesen und die sagen, so wie du jetzt, ich habe aber Freude daran, das zu lesen. So, es ist einfach eine Vermarktungsentscheidung des Verlages, dass das ein Frauenbuch ist. Ich hader da manchmal so ein bisschen mit, weil ich denke, warum denn? Also Daniel Kaiser hat das ja auch gerne gelesen.
Ich habe es auch mit Gewinn gelesen. Und es geht ja auch um Perspektiven. Wir hatten auch Eva Lohmann bei uns im Podcast Eat Read Sleep. Und das ist ja auch in Tüttelchen ein Buch mit einer Frauengeschichte, mit einer Emanzipationsgeschichte. Da geht es um Botox und so. Aber diese weibliche Perspektive ist doch auch für Männer interessant.
Also es ist doch schon. Da rennst du bei mir offene Türen.
Ja, offene Türen. Ja. Also wir sind uns ja einig. In diesem Buch, da gibt es einen Familienhund, der heißt Curly. Ein Hund so mit Locken. Und der kommt mir vom Äußeren unglaublich bekannt vor.
Ja.
Hat der nicht Ähnlichkeit mit deinem Hund?
Der hat Ähnlichkeit mit meinem Hund. Mit dem Unterschied, dass Curly ist ein Labradoodle, also ist eine Mischung aus Pudel und Labrador. Und Jamie, mein Hund, den du ja kennst auch, der ist nur ein Pudel. Also er ist sehr viel zarter und kleiner als Curly. Aber sagen wir mal, vom Verhalten gibt es durchaus Ähnlichkeiten.
Ist Hamburg eine gute Hundestadt?
Ich finde schon. Also es gibt viel Grün. Ich mag ja, dass Hamburg sehr grün ist und es gibt viele Möglichkeiten, wo man schön spazieren gehen kann. Und eigentlich ist mein Gefühl auch, dass die Hamburger Hunde freundlich sind.
Ja.
Du hast du nicht das Gefühl?
Doch, es kommt immer so ein bisschen drauf an. Ich habe den Eindruck, dass die Hundebesitzer und Besitzerinnen in Hamburg sehr diszipliniert sind, was sozusagen das Aufräumen der Hinterlassenschaften angeht. Ich glaube schon, dass es da irgendwie so eine Sensibilität und Rücksichtnahme auf beiden Seiten gibt tatsächlich schon. Also ich kann mich jetzt, musste gerade überlegen, ob ich mal eine Situation erlebt habe, wo es eine Konfrontation oder sowas beim Spazierengehen, eigentlich noch nie.
Nee.
Eigentlich relativ friedlich, das stimmt.
Ja, und das finde ich auch total wichtig, also dass man eben, dass man Rücksicht nimmt, weil man ich hatte immer das Gefühl, so die es nicht machen, die versauen uns allen dann den Ruf sozusagen, weil eigentlich, kann man doch wunderbar nebeneinander herleben quasi, die Hundebesitzer und die keine haben.
Du wohnst ja in Barmbek. Da gibt es auch einen neuen Podcast mit Barmbek Feeling, nämlich Barmbek Bump. Das ist eine Comedy über Ralf Prange, so ein Barmbeker Typ, der nimmt Pakete für die Nachbarn an. Und das ist eine echte Type. Tolles Buch von Andreas Altenburg. Das ist dieser Macher von den Frieses und von Frühstück bei Stefanie. Es gab es im Fernsehen und jetzt auch als Podcast mit Bjarne Mädel als Prange und Olli Dietrich als Horst Rode im Mietshaus Hamburg Barmbek. Und das ist wirklich wahnsinnig witzig. Nachbarschaftsthermik in Barmbek mit Promis. Das ist der neue NDR2-Podcast Barmbek Bump in der ARD-Audiothek. Hörst du Podcasts? Ist das so
dein Ding? Ich höre gerne Podcasts.
Zum Beispiel?
Eat, Read, Sleep. Höre ich total gerne. Aber ich hatte jetzt gerade diesen Spotify-Rückblick, gab es ja jetzt Ende des Jahres. Und also mein meistgehörter Podcast, wir sprachen schon über sie, ist Kaulitz Hills. Ne? Also ich höre immer noch total gerne.
Die hörst du noch?
Ja, die höre ich noch.
Bist du da Zielgruppe?
Ich glaube ja. Ich glaube ja. Ich habe neulich bin ich zu einem Elternabend gegangen und bin auf dem Weg einer Mutter begegnet, die so vor sich hin lachte, eine andere Mutter aus der Klasse. Und dann sagte sie, oh, entschuldige, ich habe die Kopfhörer drin. Ich höre gerade Kaulitz Hills. Ich musste so lachen. Ich dachte, ja, ich glaube, wir sind genau die Zielgruppe. Ja,
du bist genau die Zielgruppe.
Ja, glaube ja.
Wir haben bei uns im Podcast einen Fragebogen. Und die Fragen bekommen alle unsere Gäste. Und die erste Frage lautet, wenn du Königin von Hamburg wärst, du hättest alle Macht. Was würdest du als erstes ändern? Was wäre deine Amtshandlung? Also was stört dich in dieser Stadt?
Also zuerst mal würde ich dafür sorgen, dass es mehr bezahlbaren Wohnraum für Familien gibt, weil wir wissen ja alle, wie teuer die Mieten in Hamburg sind. Und ich glaube, das wäre ganz wichtig, dass es mehr bezahlbaren Wohnraum gibt. Und als zweites würde ich mich nochmal um die Hundebesitzer kümmern. Ich fände es total super, wenn in Hamburg Hunde mit in Kunstausstellungen und ins Theater und ins Kino dürften. Mhm. Das würde ich, glaube ich, als Königin veranlassen. Das würde nämlich mein Leben leichter machen.
Ah, ist das nicht, ist da überall noch für Hunde Eintritt verboten? Ich habe leider keinen Hund. Ich bin mein Mann, ich schicke ihm jeden Tag ein Instagram-Video mit einem niedlichen, mit einer niedlichen Hundegeschichte und ich hoffe, dass es irgendwann wirkt und wir auch einen Hund haben. Ich habe keinen Hund, aber ist das doch so, dass Hunde, hier müssen Hunde draußen bleiben?
Ja, und so? Gerade so im Kulturbereich ist es halt so, ne? Also zum Beispiel Kino oder Theater oder so, ne? Natürlich müsste man vorher irgendwie festlegen, das müsste man dann im Kleingedruckten irgendwie machen, welche Hunde da rein dürfen. Vielleicht könnte man irgendwie so einen Feini-Führerschein machen oder so, weißt du? Dass die Hunde auch sozial verträglich wären oder dann auch das beweisen müssen, dass sie vielleicht dann auch 2 Stunden so eingerollt irgendwie auf dem Schoß liegen bleiben können, wenn dann so ein Kinofilm läuft und da nicht rumbellen. Aber im Kino mit Hund, das fände ich total kuschelig.
Mhm. Das stimmt. Ja, bellen ist das Ding, aber andererseits Chips tüten und husten und niesen ist ja irgendwie auch kein Grund, irgendwie nicht reingelassen zu werden. Ganz im Gegenteil. Wo würdest du denken, mehr Hamburg geht nicht?
Ich gehe immer 1-2 Mal im Jahr mit Freundinnen auf die Frau Hedi. Das ist ein Partyschiff, also eine kleine Barkasse, die startet von den Landungsbrücken und man fährt dann von den Landungsbrücken aus durchs Hafengebiet und jede Stunde kommt die Barkasse zurück, also man kann dann aussteigen, wenn man nicht mehr möchte und in der Zwischenzeit fährt die halt wirklich also überall im Hafen in der Speicherstadt vorbei.
Köhlbrandbrücke,
bis Övelgönne und man sieht wirklich die ganze Stadt vom Wasser und jedes Mal, wenn ich auf diesem Schiff bin, denke ich, oh mein Gott, hier darf ich leben, das ist Hamburg. Es ist so wunderschön. Also das ist wirklich immer so ein Moment, wo ich total verzaubert wieder von Hamburg bin.
Und dann auch Partystimmung.
Mit der Partymusik. Genau, dann wird dort getanzt und es gibt eine Bar und so. Und man fährt dann auch so ganz nah an der Elbphilharmonie vorbei und muss wirklich so den Kopf ganz weit in den Nacken legen, damit man noch hochgucken kann zur Elfi, weil man so nah dran ist. Also das ist für mich total Hamburg.
Mhm. Was würdest du gern mal in Hamburg machen, was du noch nie gemacht hast?
Also da würde ich nochmal zurück zum Fußball kommen. Also ich war noch nie auf einem Derby tatsächlich.
Ah.
Ja.
Das ist was Besonderes, glaube ich, ne? Ja, genau.
Ich glaube das. Also ich würde gerne so einen Platz haben, wo man jetzt nicht so ganz in der Fankurve, da hätte ich ein bisschen Schiss, aber so am Rand so mal zugucken, so die Stimmung, wenn HSV gegen St. Pauli spielt. Ich glaube, das würde ich schon gerne mal. Aber man kriegt ja mal nie Tickets so, ne? Aber das würde ich, glaube ich, gerne mal erleben.
Aber für Maike Werkmeister ist das machbar. Vielleicht organisieren wir das mal. Mal gucken, das wäre ja ganz schön. Du schreibst jetzt gerade weiter, Anfang des Jahres.
Genau, ich schreibe weiter, aber es ist eben, das Buch erscheint nicht 2026, aber ich schreibe, ja.
Mhm. So lange können wir noch das andere Buch lesen, Über den Wolken wohnen die Träume, fast 700 Seiten bei Goldmann erschienen für 13 Euro. Vielen Dank, Maike. Maike Werkmeister, schön, dass du da warst.
Vielen Dank, Daniel, das war sehr schön.
Dieses Gespräch und alle anderen Begegnungen mit Rolf Zukowski, mit Mike Krüger, mit Alexander Klavs und gibt es in der ARD Audiothek. Am besten abonniert ihr Viel Hamburg, dann verpasst ihr keine Folge mehr. Und wir haben auch noch was ganz Besonderes, nämlich Viel Hamburg live mit Publikum auf der Bühne in der Komödie Winterhuder Fährhaus am 15. Februar mit Hugo Egon Balder. Also wenn ihr dabei sein wollt, besorgt euch eine Karte. Wir freuen uns auf euch. Bis dann. Tschüss.
Tschüss.